Bevor wir in das Thema von heute Abend einsteigen, möchte ich Ihnen gerne noch die Idee erklären, die hinter diesem Seminar sich verbirgt. Wir haben dieses Seminar zusammengestellt, weil wir als Christen davon überzeugt sind, dass die Bibel wirklich Antworten hat für die Zeit, in der wir heute leben. Und zwar Antworten für unser persönliches Leben, aber auch Antworten für unsere Gesellschaft, für unsere ganze Welt. Und die Bibel hat so gute Antworten, dass es uns begeistert hat, dass wir gesagt haben, das müssen wir einfach in irgendeiner Form weitergeben. Und so haben wir dieses Seminar zusammengestellt. Wenn Sie sich die Themen anschauen, merken Sie, dass wir über eine ganze Reihe von Themen sprechen werden. Wir versuchen an dieses große Thema, an die große Frage, was hat Gott mir heute zu sagen, von verschiedenen Perspektiven heranzugehen. Und jedes Thema ist wie ein Mosaikstein, wie ein Puzzle. Und Sie werden sehen, von Thema zu Thema wird das Bild, das wir zeichnen möchten, immer klarer. Und eines kann ich Ihnen versprechen, dass wir, je weiter wir vorankommen in diesem Seminar, ein Bild sehen werden, das Sie nicht mehr missen wollen. Die Bibel, die zeichnet ein so faszinierendes Bild, ein Bild von uns, ein Bild von Gott, ein Bild von unserer Welt, ein Bild, das uns wirklich Antworten gibt. Und man kann in kurzer Zeit sehr viel lernen. Dieses Seminar geht bis Mitte April. Sie haben in Ihrem Flyer, in Ihrem Prospekt, haben Sie circa die Hälfte der Themen beschrieben. Sie bekommen nachher am Ausgang noch ein weiteres Einlageblatt mit den weiteren Themen bis zum 16. April. Wir treffen uns immer an jedem Mittwoch, Freitag und Samstagabend, also 3 Abende die Woche. Und das ist eine Zeit, bei der ich Sie ganz stark ermutigen möchte, sie zu investieren. Wir können in kurzer Zeit mehr über die Bibel lernen, als Sie vielleicht in Ihrem Leben bisher gelernt haben. Es ist eine spannende Zeit. Unser Thema heute heißt, keiner oder einer kennt die Zukunft. Keiner, wer ist keiner, der die Zukunft kennt? Ich vermute, das schließt uns mit ein, weil wir Menschen nicht die Fähigkeit haben, die Zukunft vorherzusagen. Aber wer ist der eine, der die Zukunft kennt? Ich bin davon überzeugt, dass es Gott ist. Und heute Abend möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise. Auf eine Reise, zunächst einmal durch unsere Welt. Wir wollen uns anschauen, wo wir stehen. Aber auch auf eine Reise in die Geschichte. Eine Geschichte, durch die wir lernen können, wie Gott Weltgeschichte vorhergesagt hat. Und zwar so genau und so konkret auf den Punkt gebracht, dass es einfach erstaunlich ist. Bevor ich in das Thema einsteige, würde ich gern Gott bitten, dass er uns segnet. Ich würde gerne ein kurzes Gebet sprechen. Bleiben Sie einfach sitzen, wenn Sie mögen, falten Sie Ihre Hände, während ich dieses Gebet spreche. Lieber Gott, wir sind heute Abend hier, weil wir lernen möchten. Wir möchten antworten. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch das, was wir hören, auch zu uns sprichst. Schenk uns heute Antworten an diesem Abend, Antworten, die uns Mut machen, die uns Freude schenken und Zuversicht. Danke, Herr, dass du hier auch bei uns bist. Amen. Die Zukunft hat die Menschen schon immer fasziniert. Zukunftsforscher haben Hochkonjunktur, Wahrsager auch wenn sie regelmäßig daneben liegen. Und viele Unternehmen, so die großen Unternehmen auf jeden Fall, und die Regierungen dieser Welt geben eine Menge Geld aus, um Prognosen über die Zukunft zu erstellen. Und stellen wir uns die Frage nicht auch persönlich? Fragen Sie sich nicht auch, wie wird mein Leben aussehen in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Für die jungen Leute vielleicht, welchen Beruf werde ich einmal haben? Oder mit wem werde ich verheiratet sein? Wie viele Kinder werde ich einmal haben? Oder wie wird diese Welt aussehen in 20 Jahren, in 30 Jahren? Wir denken nach über die Zukunft. Und wir stellen uns diese Fragen über die Zukunft, über unsere Zukunft und über die Zukunft dieser Welt. Besonders wenn wir sehen, wie auf dieser Welt eine Krise die andere jagt. Wir haben diese Serie genannt, globale Krise, Hoffnung finden. Dass wir in einer globalen Krise stecken, muss ich Ihnen hier nicht groß beweisen. Das wissen wir alle, wir müssen nur die Nachrichten schauen. Es sind so viele Krisen, die unsere Welt erschüttern, und es scheint, als wenn sich eine der anderen, als wenn eine der anderen den Stab in die Hand gibt. Aber wie können wir Hoffnung finden? Wenn wir uns anschauen, was gerade auf unserer Welt läuft, dann merken wir, dass das, was die Stabilität unserer Gesellschaft ausmacht, ins Wanken gekommen ist. Wir sind noch nicht draußen aus der Finanzkrise. Und wenn ich mir anschaue, was zu dieser Finanzkrise geführt hat, und dann sehe, dass die gleichen krankhaften Mechanismen eigentlich heute noch am Laufen sind, dann habe ich den Eindruck, wir bereiten eigentlich die Bühne nur vor für die nächste Etappe, für die nächste Episode dieser Finanzkrise. Oder schauen wir uns das Leid an, was dort in Japan geschieht. Das ist ja ein Bild aus der Krisenregion, bevor der Tsunami zugeschlagen hat. Und das ist das Bild der gleichen Region danach. Die Menschen haben sich so sicher gefühlt, so sicher in ihren Wohnungen, in ihren Häusern, so sicher in ihren Fabriken. Und es ist ein Moment, ein Erdbeben, ein Tsunami, der alles wegschwemmt, was den Menschen so wichtig war. Es kann so schnell gehen. Und es ist interessant, wenn man sieht, wie die Tageszeitungen darauf reagieren. Sie benutzen quasi eine religiöse Sprache. Es herrscht Endzeitstimmung, schreibt die Welt am Sonntag. Betet für Japan. Der Tag, an dem die Welt ins Wanken kam. Oder die Atomapokalypse. Apokalypse ist das Wort, das das letzte Buch der Bibel beschreibt, die Offenbarung. Und das ist das Buch, das sehr viel über die Zukunft zu sagen hat und darüber, wie diese Welt auch zu einem Abschluss kommen wird. Ich habe letzte Woche eine Zeitung in die Hand bekommen, Idea Spektrum, ein christliches Nachrichtenmagazin. Und dort war ein Gastkommentar, der hat mich gepackt. Ich dachte, das passt eigentlich genau in das, worüber wir auch nachdenken wollen. Und da heißt es, die neueste Katastrophe bekommt Aufmerksamkeit. Jetzt die Atomkatastrophe, das Erdbeben und der Tsunami in Japan. Im Schatten dessen mordet Gaddafi seine Bevölkerung. Rebellionen brodeln in arabischen Ländern. Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern scheint unlösbarer als je zuvor. Die Finanzkatastrophe droht. Flüchtlingsströme aus Afrika drängen nach Europa. Iran, Afghanistan, Al-Qaida, Simbabwe, Kongo, Kaukasus. Christenverfolgung durch Islamisten. Wir vergessen schnell. Wir hoffen, dass uns die Probleme nicht zu nahe kommen. Die Regierenden sind ratlos. Sie können sich nicht auf Lösungswege einigen. Das ist eine so treffende Beschreibung der Welt, in der wir leben. Und wenn wir uns den Zustand anschauen, dann fragen wir uns zu Recht, was bringt die Zukunft? Was bringt die Zukunft für diese Welt, in der wir leben? Was bringt die Zukunft für Europa? Was bringt die Zukunft für unser Land? Wie wird mein Leben aussehen? Manche Menschen sagen, kann man denn heute überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Manche denken, naja, wenn ich heute noch Kinder in die Welt setze, wie werden sie dann in 30, 40, 50, 60 Jahren einmal leben auf dieser Welt? Werden sie in einer Welt dahin vegetieren, die das Überleben so schwierig gemacht hat? Ganz ehrlich, ich möchte mich heute zu etwas bekennen. Das sind meine 4 Kinder und ich glaube, dass meine Kinder eine Zukunft haben. Und meine Kinder haben nicht nur irgendeine Zukunft, meine Kinder haben eine gute Zukunft. Und das ist etwas, was mich froh macht und zuversichtlich macht. Ich könnte mir die Probleme dieser Welt anschauen und ich könnte dabei den Kopf in den Sand stecken. Aber ich habe einen Grund, meinen Kopf sehr aufrecht zu halten, weil ich weiß, dass es eine gute Zukunft gibt. Ich bin davon überzeugt, meine Kinder haben eine Zukunft. Und ist es nicht so? Jeder Mensch braucht die Zukunft, braucht eine Hoffnung auf eine gute Zukunft. Denn was führen wir für ein Leben, wenn wir diese Hoffnung auf eine gute Zukunft nicht haben? Wenn ich Angst haben muss vor dem, was morgen kommt? Wenn ich nicht weiß, ob mein Leben in 20, 30 Jahren noch schön sein wird? Wenn wir nicht die Hoffnung haben auf eine gute Zukunft, dann verliert das Leben an Sinn, an Freude, an Lebensqualität. Dieses Seminar, diese Vortragsreihe möchte Ihnen helfen, Zuversicht zu haben und eine Hoffnung zu haben, die wirklich trägt in den Problemen dieser Zeit. Dieses Seminar möchte Antworten geben, wenn sie selber durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Denn es geht nicht nur um die globalen Probleme. Die können wir vielleicht noch ein Stück wegschieben, solange sie nicht zu nahe kommen. Aber was ist mit den persönlichen Problemen, durch die wir gehen können? Jeder Mensch geht früher oder später durch Krisen. Wie kann ich in diesen Krisen immer noch Zuversicht haben, aufrecht durchs Leben gehen und wissen, ich habe einen Gott, der steht an meiner Seite und dieser Gott führt mich in eine gute Zukunft. Wenn wir uns Europa anschauen, Und wir sehen das in den Nachrichten. Es ist zurzeit etwas in den Hintergrund gedrängt durch die akuten Krisen wie in Libyen oder Japan. Aber die Euro-Krise ist immer noch gegenwärtig in den Nachrichten. Was wird sie bringen? Was wird aus Europa, wenn der Euro fällt? Wenn der Euro scheitert? Und das ist ein mögliches Szenario. Was ist eigentlich das Problem dieser Euro-Krise? Ich möchte es mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Ganz kurz. Jedes Land nimmt zur Finanzierung seiner Aufgaben Schulden auf. Quasi jedes Land. Es gibt ganz wenige Länder, die mit dem auskommen, was sie wirklich einnehmen. Die meisten Länder nehmen Jahr für Jahr Schulden auf und dieser Schuldenberg erwächst. Und ich habe hier mal eine Abbildung rausgesucht. Wir wollen nicht alle Zahlen anschauen. Sie sollen nur zeigen, dass quasi jedes Land in Europa sich hoch verschuldet, Jahr für Jahr. Jetzt, was passiert nun? Die Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 haben die Staaten Europas, generell die Staaten dieser Welt, in ein großes finanzielles Desaster gestürzt. Zum einen gingen die Einnahmen runter, zum anderen mussten sie massiv Geld in die Wirtschaft pumpen, damit sie nicht völlig kollabiert. Mit der Folge, und wir sehen das hier in diesem Jahr, wie die Defizite wirklich in die Höhe gingen. Jetzt, wo bekommen die Länder das Geld her, das sie Jahr für Jahr aufnehmen müssen? Am Kapitalmarkt. Und dort herrschen gnadenlose Gesetze. Sie müssen natürlich einen Zins zahlen. Und der Zins ist abhängig von zwei Dingen. Einmal von der Gesamtnachfrage nach Kapital, das ist das eine. Zum anderen aber nach dem Vertrauen oder dem Misstrauen, das die Anleger haben, ob jetzt dieses Land die Schulden zurückzahlen kann. Je weniger Vertrauen ein Anleger darin hat, dass ein Land seine Schulden zurückzahlen kann, desto höher ist der Risikoaufschlag. Das heißt, desto mehr Zinsen müssen sie zahlen. Und jetzt haben wir eine Spirale. Die Länder, die haben eh schon Mühe, Geld zu bekommen. Sie müssen hohe Zinsen zahlen. Und diese hohen Zinsen belasten sie jetzt noch mehr. Das heißt, das Risiko, dass sie das Geld nicht zurückzahlen können, steigt allein durch die hohen Zinsen noch mehr. Wenn das Risiko steigt, steigen die Zinsen, die sie zahlen müssen. Wenn die Zinsen steigen, steigt das Risiko und jetzt geht die Spirale rapide nach unten, bis es irgendwann kollabiert. Und Griechenland und Irland sind in diese Situation gekommen und wenn die EU nicht den Rettungsschirm aufgespannt hätte, wäre es das gewesen. Wie kommen wir da raus? Und jetzt habe ich eine interessante Aussage von einem Wirtschaftswissenschaftler von der Universität in München gefunden. Er sagt Folgendes: Auf Dauer muss man sich entscheiden, wollen wir am Euro festhalten oder ihn auseinanderbrechen lassen. Wenn wir den Euro aufgeben wollen, hätte das fatale Konsequenzen. Wenn wir aber am Euro festhalten wollen, brauchen wir eine andere Regierungsstruktur in Europa. Das wäre eine richtige politische Union, wie es in den USA der Fall ist. Wir haben bisher eine gemeinsame Währung, aber keine einheitliche, zentrale und demokratisch legitimierte Instanz in Europa, die die Regeln für alle verbindlich vorgibt. Und das ist interessant und es macht auch Sinn, was er sagt. Wir können nicht einen einheitlichen Wirtschaftsraum haben und viele, viele kleine politische Strukturen. Das funktioniert nicht. Die Frage ist die Lösung ein einheitliches Europa? Nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika? Sollen wir eine europäische Zentralregierung haben? Und überhaupt, hat die Bibel etwas darüber zu sagen, ob es so ein einheitliches Europa geben wird? Ob es vielleicht sogar eine einheitliche Weltregierung geben wird? Wenn wir zuverlässige Antworten suchen über die Zukunft, wo sollen wir suchen? Wir könnten irgendwelche Prognosen befragen, aber die sind schon oft genug ins Leere gelaufen. Wir könnten zu Wahrsagern gehen, bloß nicht. Die liegen auch daneben, die betrügen die Menschen auch. Wo sollen wir hingehen? Wo finden wir eine Quelle, die uns zuverlässige Aussagen über die Zukunft gibt? Und ich persönlich, und ich bin nicht der Einzige, Gott sei Dank, ich habe herausgefunden, dass dieses Buch, die Bibel, das einzige Buch ist, das mir zuverlässige Antworten über die Zukunft geben kann. Woher weiß ich das? In der Bibel stehen so viele verschiedene Vorhersagen, die sich schon erfüllt haben. Und jetzt sind diese Vorhersagen nicht so vage, dass man alles hineinlesen kann und dass irgendwie jede Deutung passt. Nein, die Vorhersagen der Bibel sind konkret, sie sind akkurat auf den Punkt gebracht, sie nennen die Dinge mit Namen. Und dann vergleiche ich die Bibel mit einem Geschichtsbuch und ich merke, wie es sich genauso erfüllt hat, wie die Bibel es vor 2000, 3000 Jahren gesagt hat. Und das ist das, was mir persönlich so eine Zuversicht gibt, dass ich hier eine vertrauenswürdige Quelle habe, wenn es um Aussagen über die Zukunft geht. Ich möchte Ihnen eine Aussage zeigen aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja. Übrigens, ich werde manche Bibeltexte hier an die Wand werfen, aber wir möchten Sie auch ermutigen, die Bibel selber aufzuschlagen. Und darum würde ich jetzt gerne unsere Helfer bitten, die Bibeln auszuteilen. Wer jetzt von Ihnen keine Bibel da hat, den möchte ich einfach bitten, kurz die Hand zu strecken, damit unsere Helfer jetzt die Bibeln austeilen können. Also vielleicht einfach kurz die Hand heben. Unsere Helfer gehen gerade durch die Reihen und dann bekommen Sie eine Bibel. Und ich helfe Ihnen auch mit den Seitenzahlen. Ich habe in meiner Bibel die gleichen Seitenzahlen wie Sie in der Bibel, die Sie jetzt bekommen. Und diese Aussage, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, die findet sich im alttestamentlichen Buch Jesaja. Also, sollten Sie mal nicht mitkommen, einen Bibeltext in Ihrer Bibel aufzuschlagen, ich habe ihn zur Sicherheit noch an der Wand. Aber am liebsten ist es mir, wenn Sie die Bibel aufschlagen, damit Sie sehen, es steht hier wirklich drin. In Jesaja Kapitel 46 trifft Gott eine interessante Aussage. Gott stellt erstmal eine ziemlich weitreichende Behauptung auf. Er sagt in Jesaja 45, Kapitel 46, das ist Seite 708, wer es in seiner Bibel aufschlagen möchte, im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, Seite 708, finden wir diese Aussage. Gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Hier tritt Gott auf und sagt, Leute, denkt mal an die Vergangenheit. Und, damit ihr es nicht vergesst, ich bin Gott und sonst keiner mehr. Mit anderen Worten, ich bin der einzige Gott. Und jetzt sage ich mir, naja, wenn ich objektiv an diesen Anspruch herangehe, dann frage ich mich, woher weiß ich, ob du recht hast, Gott? Woher weiß ich, ob du wirklich der Einzige bist? Was ist denn mit den vielen, vielen anderen Göttern, die es gibt? Was ist denn mit den vielen Göttern im Hinduismus? Was ist denn mit Allah? Was ist mit Mohammed, mit dem, was er verkündigt hat? Und jetzt begründet Gott das. Und das ist das, was mich fasziniert. Gott, warum glaubst du, dass du der einzige Gott bist? Warum sagst du das? Wie kann ich wissen, ob du recht hast? Denn ganz ehrlich, wenn diese Aussage stimmt, dann möchte ich es wissen. Sie auch? Okay, wenn diese Aussage nicht stimmt, würden Sie es auch wissen wollen? Natürlich. Verstehen Sie? Die Frage, wie ich mich zu Gott stelle und wie ich mich in religiösen Dingen stelle, die hat weitreichende Konsequenzen für unser Leben. Mein Glaube durchzieht sich praktisch durch jeden Lebensbereich. Wenn ich einen falschen Glauben habe, dann hat das negative Folgen auf jeden Bereich meines Lebens. Und darum sage ich, wenn das nicht stimmt, möchte ich es wissen. Aber wenn es stimmt, dann möchte ich es auch wissen. Jetzt, wie kann ich es wissen? Und jetzt kommt der nächste Vers. Gott, warum? Und Gott sagt, ich zeig's dir. Und in Vers 10 heißt es, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach, also später, kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Was sagt Gott hier? Er sagt, ich habe von Anfang an verkündigt, was später kommen soll. Mit anderen Worten, ich habe Dinge gesagt, bevor sie passiert sind. Ich habe die Zukunft vorhergesagt. Jetzt, welcher Mensch kann die Zukunft vorhersagen? Also ich kann Ihnen sagen, was ich für morgen geplant habe, was morgen in meinem Terminkalender steht. Morgen Abend habe ich vor, hier zu sein. Ich hoffe, Sie auch. Aber ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, was in einem Jahr sein wird. Geschweige denn, was in 10 Jahren sein wird. Ich weiß es nicht. Und Gott sagt, ich habe die Zukunft vorhergesagt. Daran könnt ihr wissen, dass ich Gott bin, der allein wahre Gott. Und das ist das, was die Bibel unterscheidet von allen anderen Büchern auf dieser Welt. Wir können uns jedes andere religiöse Buch auf dieser Welt anschauen. Es enthält keine erfüllte Prophetie. Wir können uns die Bücher des Buddhismus anschauen, interessante Worte, aber keine Prophetie. Wir können uns den Koran anschauen, auch dort stehen interessante Dinge drin, aber keine Prophetie. Wir können uns die Bücher von Konfuzius oder das Buch Mormon anschauen oder was auch immer. Da stehen interessante Dinge drin, aber keine erfüllte Prophetie. Das einzige Buch, und das macht die Bibel für mich so kostbar, so einzigartig, so wertvoll, so vertrauenswürdig, so verlässlich. Das einzige Buch auf dieser Welt, das wirklich nachweislich, nachprüfbar erfüllte Prophetie, erfüllte Vorhersagen enthält, ist die Bibel. Und das Ziel, und ich habe mich gefragt, Gott, warum schreibst du so viel Prophetie in die Bibel? Und wir finden Prophetie über Könige, Prophetie über Städte, über Länder, über Weltgeschichte, über Menschen. Wir finden so viele Vorhersagen. Gott, warum machst du das? Und ich habe verstanden, dass Gott nicht nur unsere grauen Zellen mit Informationen füllen möchte. Gott möchte, wenn er uns Aussagen über die Zukunft gibt, nicht nur unsere Neugierde befriedigen. Gott möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm finden. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir nicht nur Informationen vertrauen, sondern dass wir ihm vertrauen. Und ganz offen gesagt, dafür ist dieses Bibelseminar da. Wir möchten Ihren Kopf nicht einfach nur mit viel Theorie füllen. Wir möchten, dass Sie erleben, dass das, was hier drin steht in der Bibel, praktisch ist, zutiefst praktisch. Und wir möchten, dass Sie erleben, dass diese Dinge Ihnen helfen, eine persönliche Freundschaft mit Gott aufzubauen. Gott ist real. Er ist nicht einfach nur eine fromme Vorstellung von Menschen, eine religiöse Tradition. Gott ist real. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich nicht an Gott geglaubt habe. Und ganz ehrlich, wenn ich zurückdenke, wie mein Leben damals war, möchte ich nicht mehr zurück. Mein Leben ist so viel reicher, so viel schöner geworden, dadurch, dass ich Gott persönlich kennengelernt habe. Und das ist ein Vorrecht, das jeder von uns hat. Gott kennt nicht nur die Zukunft der Welt. Gott kennt auch Ihre Zukunft. Das fasziniert mich an Gott. Ich und Sie sind für Gott nicht nur eine Nummer. Nicht nur irgendeiner von fast 7 Milliarden Menschen, die in diesem Jahr auf dieser Welt leben. Denn was sind wir schon in so einer großen Masse? Menschlich gesehen sind wir eigentlich nichts, ein Staubkorn in der Wüste. Aber für Gott sind wir unendlich wertvoll. Die Bibel sagt, dass Gott jeden einzelnen Menschen kennt. Und das möchte ich Ihnen mitgeben, heute und eigentlich in jedem einzelnen Thema. Dass Sie persönlich für Gott so wertvoll sind, dass Gott Ihre Lebensgeschichte kennt, dass Gott jetzt schon weiß, was auf Sie zukommt und dass er Sie führen möchte durch diese Zukunft. Wir haben einen Gott, der die Menschheit nicht nur als Massenware sieht, sondern der jeden Einzelnen kennt und liebt. Und er bietet uns an, dass wir uns führen lassen von ihm. Ich möchte Sie heute mitnehmen in ein alttestamentliches Buch, in das Buch Daniel. Das Buch Daniel ist geschrieben worden von einem Mann, von dem wir wissen aus der Bibel, dass er ein Prophet war. Als junger Mann wurde er in Jerusalem aufgezogen von seiner Familie und dann wurde er gefangen genommen vom König von Babylon und in die Gefangenschaft geführt, um dort in Babylon sozusagen ausgebildet zu werden an der Universität von Babylon. Mit anderen Worten, er sollte einer Gehirnwäsche unterzogen werden, um dann so als Diener, als treuer Diener des Königs von Babylon zurückgeschickt zu werden, um dort diese Region mitzuregieren. Nebukadnezar, der König von Babylon, hat Jerusalem belagert und besiegt. Und jetzt müssen wir eines verstehen. In dem Menschen oder in der Vorstellung der Menschen von damals war der Gott des Landes, das den Sieg errungen hat, der größere Gott. Und der Gott des Landes, das besiegt wurde, naja, das war eben der kleine, schwache Gott. Jetzt als Babylon, Jerusalem, Juda besiegt hat, welche Vorstellung hatten die Menschen? Die Babylonier? Ah, der Gott Babylons ist größer als der Gott Israels. Aber die Geschichte zeigt uns etwas Faszinierendes. Diese Geschichte des Buches Daniels zeigt uns, dass Gott auch in Babylon das Steuer nicht aus der Hand gegeben hat. Die Babylonier dachten, ihr Gott Marduk ist jetzt größer und stärker als der Gott Israels. Und das Buch Daniel zeigt uns, wie die Götter Babylons immer wieder an ihre Grenzen kamen. Beziehungsweise das, was die Menschen aus ihnen gemacht haben. Es gibt diese Götter nicht. Aber die Vorstellung der Menschen über diese Götter kam immer wieder an Grenzen. Und jedes Mal haben sie den Kürzeren gezogen. Und Gott hat sich als der offenbart, der die Zukunft kennt, der die Dinge wirklich lenken kann. Für die Menschen war das damals eine große Katastrophe. Ihre Heimat war zerstört. Daniel war in der Fremde. Und in der Fremde, als alles so hoffnungslos aussah, hat er erlebt, Gott ist immer noch da. Gott ist auch in Babylon da. Und wenn ich so eine Geschichte lese, dann frage ich mich immer, Gott, was hast du eigentlich mir heute damit zu sagen? Und aus so einer Geschichte lerne ich, dass auch wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, ist Gott da. Auch wenn ich Probleme oder Krisen habe, die mir über den Kopf wachsen, Gott ist da. Auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, Gott ist da. Ich möchte Sie mitnehmen auf diese Reise durch die Zeit. 2600 Jahre zurück in die Vergangenheit. Wir sind im Jahr ungefähr 600 vor Christus. Und zwar im Gebiet des heutigen Irak. Dort befand sich damals die alte Stadt Babylon. Und es war eine gigantische Stadt. Das war diese Stadt, die war wohl das Beste, was es damals zu bieten gab. Diese Stadt, die war so groß, die war so stark gebaut, so prächtig, voller Gold. Diese Stadt war ein Wunder. Und in diese Stadt wurde Daniel mit seinen drei Freunden verschleppt. Und jetzt möchte ich Sie einladen, und hier haben Sie auch dann die Seitenzahl, das Buch Daniel aufzuschlagen. Daniel Kapitel 2, das findet sich im Alten Testament auf Seite 847. Daniel Kapitel 2. Daniel Kapitel 2. Und ich möchte Sie mit in eine faszinierende Geschichte nehmen. Dieses Kapitel beginnt mit folgenden Worten. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Nun, das ist nicht ungewöhnlich, oder? Wir haben alle schon mal Träume gehabt, die dazu geführt haben, dass wir plötzlich senkrecht im Bett saßen, oder? Wir haben irgendwelche verrückten Sachen geträumt, wir wachten auf und dachten, puh, gut, ich habe das nur geträumt. Der König bekommt einen Traum. Und dieser Traum, der packt ihn so sehr, dass er senkrecht im Bett sitzt. Er hat nur ein Problem. Er wusste, ich habe was Wichtiges geträumt. Ich habe etwas sehr Wichtiges geträumt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Und dann sagt er sich, ha, Moment mal, ich habe doch hochbezahlte Leute an meinem Hof. Die Weisen, die Wahrsager, die Wissenschaftler. Das sind doch die, die mir die sagen können, was ich geträumt habe. Und so wollte er unbedingt wissen, was es damit auf sich hat. Und so ruft er seine hochbezahlten Leute und sagt, ich möchte von euch zwei Dinge wissen. Ich möchte, dass ihr mir sagt, was ich geträumt habe und was es bedeutet. Und das ist schon ein Wunsch, oder? Jetzt müssen wir eines verstehen. Diese Menschen, diese Leute, diese Wahrsager, diese Astrologen, diese Weisen, wie sie genannt werden, die waren darauf spezialisiert, die Träume ihres Königs zu erklären. Das heißt, wenn der König abends zu viel gegessen hat und dadurch schlecht geträumt hat und irgendwas Wildes geträumt hat, am nächsten Morgen sagte, Jungs, kommt mal her, ich habe das und das geträumt, dann konnten sie in 0,5 Sekunden eine Lösung finden, bei der immer der König gut rauskam und seine Feinde schlecht. Verstehen Sie? Das war ihr Geschäft. Aber dazu musste der König ihn sagen, was er geträumt hat. Dieses Mal sagt er, ich gebe euch so viel Geld. Heute möchte ich auch wissen, was ich geträumt habe. Ihr sagt doch, ihr habt Kontakt zu den höheren Wesen. Ihr seid doch Wahrsager. Ihr sagt mir bitte, was ich geträumt habe. Und die Weisen, und wir lesen das hier in Vers 4, sie sagten, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Das heißt, sie sagen, König, das kannst du mit uns nicht machen. Du musst uns doch sagen, was du geträumt hast. Woher sollen wir wissen, was du geträumt hast? Sag uns, was du geträumt hast, und dann erklären wir dir, was es bedeutet. Aber der König lässt sich davon nicht irritieren. Ich glaube, er kannte seine Jungs. Er wusste, was er verantworten bekommt. Er wusste, Leute, ihr wollt nur, dass euer Gehalt steigt, darum bringt ihr mir immer schmeichelhafte Antworten. Diesmal möchte ich die Wahrheit wissen. Und er sagte, sagt mir den Traum. So kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Mit anderen Worten, wenn ihr mir sagen könnt, was ich geträumt habe, dann kann ich wissen, ob eure Interpretation auch stimmt. Und jetzt ging es um alles oder nichts. Der König hat das nicht als eine nette, freundliche, höfliche Bitte formuliert. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr mir nicht sagen könnt, was ich geträumt habe und was es bedeutet, dann werden eure Häuser zu Schutt und Asche gemacht und ihr selbst werdet ums Leben kommen. Es ging um alles oder nichts. Und er sagt, wenn ihr es mir sagen könnt, was ich geträumt habe, dann werdet ihr Geschenke bekommen und Ehre und ihr werdet in der Gehaltsstufe höher eingestuft. Es wird euch gut gehen. Jetzt müssten sie sich wirklich anstrengen. Aber sie sind am Ende. Sie sagten dem König, König, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was du forderst. Wir wissen es nicht. Und jetzt sind sie am Ende. Und der König, er fackelt nicht lange. Er macht das, was er angedroht hat, versucht er jetzt wahrzumachen. Und er gibt den Befehl, tötet sie. Und zwar jetzt sollten nicht nur diese Wahrsager umkommen, die da vor ihm standen, sondern er gibt jetzt den Befehl, dass alle Weisen in Babylon umgebracht werden sollen. Ein ziemlich dummer Befehl, so die gesamte intellektuelle Elite eines Landes auszurotten. Aber der König ist so wütend, dass er sich daran nicht stört. Und niemand durfte ihm widersprechen. Es gab kein Gesetz über dem König. Der König war Gesetz. Was er sagte, war sozusagen das Grundgesetz. An dem, was der König sagte, da gab es nichts zu verändern. Und jetzt zogen die Soldaten aus, um die Weisen zu sammeln, um sie zu töten. Und jetzt kommen sie auch zu Daniel. Und jetzt schließt sich der Bogen. Jetzt kommen sie zu Daniel und zu seinen drei Freunden. Erinnern Sie sich? Daniel und seine Freunde wurden aus Jerusalem gefangen genommen, wurden als Gefangene, als Sklaven nach Babylon gebracht, um dort ausgebildet zu werden. Sie wurden 3 Jahre lang an der Universität von Babylon ausgebildet. Das heißt, sie gehörten zu den Weisen. Und so sagt uns die Bibel, dass der Oberste der Leibwache des Königs auch zu Daniel kam. Und die kannten sich. Und ich stelle mir vor, wie er anklopft da an die Tür. Und Daniel macht die Tür auf. Ah, Joch, schön, dass du da bist. Komm rein. Was kann ich für dich tun? Ich bin gekommen, um dich zu töten. Wie bitte? Was ist passiert? Sag mir, was passiert ist. Und Daniel war ein kluger Mann. Er ging zum König und sagte, König, gib mir doch bitte eine Nacht. Gib mir eine Frist. Und ich werde meinen Gott bitten, dass er mir die Antwort gibt, damit ich dir sagen kann, was du geträumt hast und was es bedeutet. Menschlich gesehen war sein Fall aussichtslos. Aber er wusste ganz genau, dass Gott erst dann so richtig anfängt, wenn die Menschen am Ende sind. Er kannte nicht die Antwort, aber er kannte den, der die Antwort kennt. Er kannte Gott. Und es gab ihm diese Zuversicht. Und so oft stecken wir in Problemen. So oft geht es uns genauso wie diesem Daniel. Er wusste nicht, was die Lösung ist. Er kannte noch nicht die Antwort, aber er kannte den, der die Antwort kennt. So oft stecken wir in Problemen und wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie wir die Probleme lösen sollen, aber eins dürfen wir wissen, dass wir den kennen, der die Antwort hat. Und dass wir den kennen, der sich interessiert für unser Problem. Was mich an Gott fasziniert ist, dass kein Problem, das uns in unserem Leben belasten kann, zu klein ist für ihn. Es gibt kein Problem, das zu klein ist, dass Gott sich nicht darum kümmert. Jedes Problem, das uns belastet, interessiert Gott. Und er hat Lösungen. Und Daniel geht zurück zu seinen Freunden. Und er tut das einzig Richtige. Was sollten sie tun? Sich den Kopf zerbrechen? Sich Sorgen machen? Sollten sie kreative Ideen sammeln, wie sie aus der Situation rauskommen? Sollen Brainstorming machen? Alternativen abwägen? Nein, sie tun das einzig Richtige. Sie beten. Für sie war das Beten etwas Selbstverständliches. Das ist das, was sie von Kind auf gelernt hatten. Das taten sie nicht nur in dieser Nacht, als ihnen das Wasser bis zum Hals stand. Das Gebet, das Gespräch mit Gott war für sie etwas Natürliches, etwas Selbstverständliches. Und wenn ich darüber nachdenke, was es für uns bedeutet, dass wir mit Gott reden können, dann staune ich. Ich weiß nicht, wie lange ich warten müsste, wenn ich eine Audienz bei unserer Frau Merkel haben wollte. Ich weiß nicht, ob ich je durchkommen würde. Aber eins weiß ich, wenn ich zu Gott durchkommen möchte, dann muss ich nicht warten. Gott ist für mich da, 24 Stunden am Tag und er ist für sie da. Und Gott lädt mich ein und er lädt sie ein, dass wir mit dem, was wir auf dem Herzen haben, zu ihm kommen. Aber wissen Sie was? Viele Menschen benutzen Gott als Feuerwehr. Sie rufen ihn an, wenn es brennt. Was würden Sie von einem Freund halten, der sich jahrelang nicht meldet, aber wenn er Hilfe braucht, dann meldet er sich. Und dann helfen Sie ihm. Und dann meldet er sich wieder 3 Jahre nicht, bis zum nächsten Problem. Und wenn er das Problem hat, ruft er wieder an. Verstehen Sie, was ich meine? Viele Menschen gehen so mit Gott um. Sie behandeln Gott wie eine Feuerwehr. Solange es nicht brennt, kann er wegbleiben. Aber wenn es brennt, soll er ganz schnell kommen. Das Gebet ist wirklich ein Vorrecht. Wir dürfen mit Gott reden. Aber wie schön ist es, wenn wir nicht nur mit Gott reden, wenn wir Hilfe brauchen. Wenn wir nicht nur mit Gott reden, wenn wir große Probleme haben. Wie schön ist es, wenn das Gebet, das Gespräch mit Gott etwas Alltägliches ist, dass unsere Freundschaft mit Gott uns so kostbar ist, dass wir nicht 3 Jahre warten wollen, bis wir mal wieder mit ihm reden. Gott möchte keine Wochenendbeziehung mit uns. Gott möchte Tag für Tag eine echte Freundschaft mit uns. Und Gebet, das Gebet ist wirklich ein Schlüssel. In jeder Freude, in jeder Not dürfen wir zu Gott kommen. Wenn die Ehe zerbricht, wir dürfen zu Gott kommen. Wenn wir den Arbeitsplatz verlieren, wir dürfen zu Gott gehen. Wenn wir krank werden, wir dürfen zu Gott gehen. Wenn wir Angst haben vor der Zukunft, wir dürfen zu Gott gehen. Wenn wir uns freuen, wenn wir dankbar sind, wir dürfen zu Gott gehen. Wir haben einen Gott, der sich wirklich für uns persönlich interessiert. Und Gott beantwortet Daniel durch das Gebet. Er gibt ihm die Antwort. Er beantwortet seine Frage und er erklärt ihm, was der König geträumt hat. Und dann lesen wir, was als nächstes kommt. Wir lesen das hier ab Vers 20. Also Gott offenbart dem Daniel, was der König geträumt hat und was es bedeutet. Und das Erste, was Daniel jetzt hier tut, ist, dass er anfängt, Gott zu loben. Hier lesen wir ab Vers 20, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Und ich finde es interessant, was er hier sagt in diesem Gebet. Was Daniel hier sagt, gibt uns schon einen Hinweis darauf, worum es in dem Traum ging. Er sagte, Gott, du setzt Könige ab und du setzt Könige ein. Du bist der Chef sogar über den König von Babylon. Er denkt, er ist der Chef. Gott, ich danke dir, dass du der Herr bist. Sogar hier in dieser Gefangenschaft bist du der Herr. Und er kommt zum König und sagt, König, deine Berater können dir nicht helfen. Dein hochbezahlter Beraterstab hat nicht die Antwort auf deine Frage. Aber dann sagt er hier in Vers 28, aber, und ich liebe diesen Mut von Daniel. Ich liebe diesen Mut. Die Babylonier, die hatten viele verschiedene Götter. Für alles Mögliche gab es einen Gott. Und Daniel sagt, aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Daniel ist wirklich mutig. Er sagt nicht, naja, vielleicht gibt es einen Gott im Himmel, der dir helfen kann. Oder ich denke, es gibt einen Gott. Oder ich hoffe, oder es ist wahrscheinlich. Nein, er sagt, König, es gibt einen Gott, der kann Geheimnisse offenbaren. Und dieser eine Gott, der wird dir jetzt die Antwort geben auf deine Frage. Er sagt, der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Jetzt merken wir, worum es geht. In dem Traum des Königs ging es um die Zukunft. Und jetzt erzählt er Daniel dem König sogar noch, worüber er nachgedacht hatte, bevor er einschlief. Also ganz ehrlich, wenn ich so einen Traum hätte und ich wäre ganz allein und ich bin der Einzige, der weiß, worüber ich nachgedacht habe, bevor ich eingeschlafen bin, und am nächsten Morgen ruft mich ein Freund an und sagt, du, heute Nacht hast du was Seltsames geträumt. Und bevor du das geträumt hast, hast du das und das gedacht. Das wäre erstaunlich, oder? Also ich stelle mir vor, wie der König jetzt so auf der Kante seines Thrones saß und es kaum erwarten konnte. Er sagt, ja, genau das habe ich gedacht. Ich habe darüber nachgedacht, was in der Zukunft geschehen soll. Daniel sagt ihm, du König, dachtest in deinem Bett, was dereinst, das heißt in der Zukunft, geschehen würde. Und der Geheimnisse offenbart, nämlich Gott, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Du König hast darüber nachgedacht, was die Zukunft bringt. Du hast über die Reiche in der Vergangenheit nachgedacht. Du hast gesehen, ein Reich kam und ging. Das nächste kam und ging. Das nächste kam und ging. Und du hast darüber nachgedacht, was ist mit meinem Reich? Es sieht so stark aus, so unbesiegbar. Wird es auch kommen und gehen? Und Gott hat dir die Antwort gegeben. In diesem Traum, den wir uns gleich anschauen werden, geht es um die Geschichte von vier Weltreichen. Von der Zeit Nebukadnezars letztlich bis in unsere Zeit hinein. Und jetzt erklärt ihm Daniel den Traum. Er sagte in Vers 31, du König hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt des Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren von Eisen, teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen und Ton, Kupfer, Silber, Gold und wurden wie die Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt erfüllte. Das heißt, hier in den Versen 31 bis 35 erklärt Daniel ihm den Traum. Er sagt, König, du hast so ein Bild gesehen, so ein Standbild, eine Statue. Der Kopf war aus Gold, die Arme und die Brust aus Silber und die Lenden aus Kupfer, die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Wenn ich jetzt mit so einem Traum auf die Straße gehen würde und ich würde 10 Menschen fragen, was bedeutet dieser Traum? Was könnte das bedeuten? Was glauben Sie, wie viele Antworten bekomme ich? 10 verschiedene Antworten, oder? Wenn die Leute kreativ genug sind. Viele würden sagen, keine Ahnung. Ja. Das Schöne ist, dass wir nicht raten müssen, was dieser Traum bedeutet. Das Schöne ist, dass Daniel nicht nur den Traum erklärt, sondern auch die Erklärung für die Bedeutung gibt. So, schauen wir uns mal an. Er sagt, das ist der Traum. Und jetzt, König, halt dich fest, schnall dich an. Jetzt kommt die Erklärung. Und er sagt, du König. Und das lesen wir in Vers 37. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Du bist das goldene Haupt. Okay, ist das schwer zu verstehen? Eigentlich nicht, oder? König, du in diesem Standbild, du bist das goldene Haupt. Das heißt, dieses Standbild, also dieses Haupt aus Gold repräsentiert den König von Babylon samt seinem Reich. Und hier haben wir eine kleine Karte mit den Ausmaßen, hier nochmal etwas größer. Ja, es sieht geografisch gar nicht so groß aus, aber es war damals die mächtigste Nation mit einem Einflussgebiet weit über die Grenzen des Landes hinaus. Es hat den gesamten Mittleren Osten beherrscht. Babylon war eine gigantische Stadt. Wir finden dort, die Archäologen haben es ausgegraben, die sogenannten hängenden Gärten von Babylon. Die Stadtmauer, die war so groß, sie waren circa 18 Meter hoch und sie waren so breit, dass drei Wagengespanne nebeneinander auf der Mauer fahren konnten. Diese Stadt galt als uneinnehmbar. Wenn wir heute nach Berlin gehen, ins Pergamonmuseum, finden wir dort das Ischtar-Tor, also ein Tor aus Babylon. Ja, das haben die Archäologen ausgegraben und dann dort in Berlin ausgestellt. Diese Stadt war gigantisch. Es war die beeindruckendste Stadt, allein von der Architektur her, die es damals gab. Sie hatten Vorräte für 20 Jahre. Der Euphrat floss mitten durch die Stadt, das heißt, sie hatten eine ständige Wasserversorgung. Sie machten sich keine Sorge, wenn sie belagert wurden. Ja, als später die Perser sie belagert haben, waren sie so übermütig, dass sie den Persern, ihren Belagerern, noch Essen rausgeworfen haben. Weil sie gesagt haben, Jungs, wir haben genug, ihr könnt lange warten, komm, wir geben euch was zu essen, dann könnt ihr eigentlich abziehen, weil uns kriegt ihr nicht. Diese Stadt galt als uneinnehmbar. Und früher sagten die Kritiker der Bibel Babylon. Und Nebukadnezar, den gab es gar nicht. Dieser Nebukadnezar ist so eine Märchenfigur in der Bibel. Es gab zwar Babylon, aber diesen König gab es nicht. Naja, bis die Archäologen ein bisschen tiefer gegraben haben und dann haben sie die Steintafeln gefunden. Hier haben wir einen Brief von Nebukadnezar. Und auf diesem Brief stand interessanterweise, dass er schrieb, möge mein Reich ewig bestehen. Das war sein Traum. Möge mein Reich ewig bestehen. Okay, gehen wir weiter. Daniel ist mutig. Er sagt, König, es tut mir leid, dein Reich wird nicht ewig bestehen, denn nach dir wird ein anderes Königreich kommen. Und jetzt müssen wir in die Geschichte gehen. Welches Weltreich hat das babylonische Weltreich besiegt? Das persische Weltreich war es, genau. Das waren die Meder und die Perser zusammen. Interessanterweise, in Daniel 2 wird hier nur gesagt, es kommt ein anderes Reich. Nun ja, da sagen sie vielleicht, da muss ich kein Prophet sein, um sagen zu können, dass nach einem Reich ein anderes Reich kommt. Was mich fasziniert ist, dass in späteren Kapiteln diese Reiche mit Namen genannt werden. Das heißt, es wird gesagt, das ist Persien. Ja, sie werden mit Namen genannt. Da haben wir nochmal Medo-Persien. Geografisch war es sehr groß, hat aber auch sehr viel übernommen von Babylon. Hat die Sprache übernommen, viel von der Kultur, viel von der Wissenschaft, viel von der Religion. Faszinierend ist, wie sie diese unbesiegbare Stadt, in Anführungszeichen, eingenommen haben. Der General oder der persische König, der damals die Truppen befehligte, war Kyros. Was mich fasziniert ist, dass sein Name, und jetzt halten Sie sich fest, 150 Jahre vor seiner Geburt in der Bibel genannt wurde. 150 Jahre bevor Kyros geboren wurde, hat die Bibel vorhergesagt, dass ein Kyros kommen wird und Babylon besiegen wird und das Volk Gottes, das damals dort gefangen war in Babylon, befreien würde. 150 Jahre. Das können Sie nachlesen im Buch Jesaja. Ja, ich überspringe es jetzt mal. Aber Jesaja 55, Vers 1, wenn Sie sich das merken wollen. Wir finden im Britischen Museum diesen sogenannten Kyros-Zylinder. Das heißt, das ist schon ein wahres Kunststück. Ich frage mich, wie lange Sie daran gemeißelt haben, um so einen Zylinder hinzubekommen. Aber dort wird uns beschrieben, auf diesem Kyros-Zylinder, wie Kyros oder Cyrus Babylon erobert hatte. Er hat Kanäle graben lassen und hat einfach den Euphrat umgeleitet und ist dann durch das Flussbett in die Stadt einmarschiert und hat die Stadt quasi kampflos eingenommen. In einer Nacht gehörte sie ihm, die unbesiegbare Stadt. Okay, gehen wir weiter. Dann sagt Daniel, hier in Vers 39, und danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Daniel macht es sogar noch konkreter. In Kapitel 8 nennt er dieses Reich mit Namen. Er sagt, das ist der König von Griechenland. Das heißt, das Reich, was nach Persien kommen sollte, das wissen wir aus der Geschichte, das hat auch Daniel schon vorhergesagt, war Griechenland. Und jetzt müssen Sie mal überlegen, Daniel lebte 600 vor Christus. Alexander der Große mit seinem griechischen Weltreich kam so um das Jahr 330 etwa zur Vorherrschaft. Daniel sagt fast 300 Jahre im Voraus, dass Griechenland die Weltherrschaft ergreifen wird. Jetzt war Griechenland damals, als Daniel lebte, so ein loser Städtebund. Das wäre, als wenn ich heute sagen würde, so in 100 Jahren wird Holland Europa beherrschen. Das wäre was, oder? Oder Luxemburg wird Europa beherrschen. Ja, wie wahrscheinlich ist diese Aussage? Sehr unwahrscheinlich. Aber Daniel sagt voraus, 300 Jahre bevor es geschah, Griechenland wird Persien besiegen und Griechenland wird die neue Weltmacht sein. Die griechische Armee wurde von Alexander dem Großen angeführt und er hat mit einer Schnelligkeit die Welt damals erobert. Sein Reich ging bis Indien und bis China. Es hat nur nicht lange gehalten. Auf dem Höhepunkt seiner Macht ist er gestorben, aber bevor er starb, fragten ihn seine Generäle, wer soll dein Nachfolger sein, denn er hatte keine Kinder. Wer soll dein Nachfolger sein? Und er hat ihnen eine echt gemeine Antwort gegeben. Wissen Sie, was er ihnen sagte? Er sagte, der Stärkste, der Stärkste. Der Stärkste soll dein Nachfolger sein. Das mussten die Generäle erstmal rausfinden, wer der Stärkste war. Und so begann ein jahrzehntelanger Krieg und sein Reich ist zerfallen. Und dann heißt es, das vierte Königreich wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird das auch alles zermalmen und zerbrechen. Jetzt, welches Reich in der Antike wird durch Eisen dargestellt? Wer weiß es? Genau, Rom, das eiserne Rom, sagen wir auch. Wenn wir so die alten Filme uns anschauen, so Ben-Hur oder andere Römerfilme, wie sehen die römischen Soldaten dort aus? Von oben bis unten aus Eisen, oder? Sie haben eiserne Schilder, eiserne Helme, eiserne Schwerter, eiserne Panzer, Eisen. Und was faszinierend ist, dass diese Metalle, die hier genannt werden, gerade die Reiche sehr typisch charakterisieren. Babylon war für sein Gold bekannt. Persien war für sein Silber bekannt. Alexander der Große hat seine Armee mit Rüstung und Schildern und Schilden aus Kupfer ausgerüstet. Kupfer symbolisiert sein Reich. Eisen symbolisiert Rom. Und es bringt uns in die Zeit Jesu. Genau, hier haben wir das nochmal. Und hier haben wir die Ausdehnung. Der gesamte Mittelmeerraum, Süd, teilweise Mitteleuropa, der Nahe Osten, Nordafrika, gehörte alles zum Römischen Reich. Es gab kein Reich, das so lange geherrscht hatte, wie das Römische Reich. Das Römische Reich herrschte circa 100, 160 vor Christus bis ungefähr 470 nach Christus. Also ungefähr 600 Jahre herrschte dieses Reich. Das gab es bis dahin nicht. Babylon herrschte vielleicht 70 Jahre. Die Perser, grob gesagt 200, die Griechen vielleicht auch so lange, nicht ganz so lang. Rom herrschte 600 Jahre. Und wie gesagt, damit sind wir jetzt in der Zeit Jesu. In seiner Zeit, in der Jesus geboren wurde, hat der römische Kaiser Augustus, und wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte, er hat diesen Erlass herausgegeben, dass sich alle in Steuerlisten eintragen sollen. Und so mussten die Eltern von Jesus nach Bethlehem ziehen. Es war ein römischer Statthalter, der Jesus verurteilt hat. Es waren römische Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Es waren römische Soldaten, die sein Grab bewachten. Römische Soldaten, die ersten waren, die die Auferstehung sahen. Okay, jetzt haben wir hier nochmal kurz zusammengefasst, diese Weltreiche, die hier genannt werden. Daniel lebte in dieser Zeit, ungefähr 600 vor Christus. Und er sagt voraus, und nochmal zur Erinnerung, er nennt die Reiche mit Namen. Er sagt, nach Babylon kommt das medopersische Weltreich und danach kommt das griechische Weltreich und danach Rom, das eiserne Rom. Und was kommt danach? Er sagt, das sind die Füße aus Eisen und aus Ton. Jetzt habe ich eine Frage an die Geschichtskundigen unter uns. Welche Weltmacht hat das römische Weltreich besiegt? Welche Weltmacht hat das römische Weltreich besiegt? Also wir haben gesagt, Persien hat Babylon besiegt, Griechenland hat Persien besiegt. Dann kam Rom. Und was kam nach Rom? Welche große Weltmacht hat das Römische Reich in die Knie gezwungen? Die Antwort ist, keine. Genau wie diese Prophezeiung sagt. Denn hier steht, schauen wir uns das an. Diese Füße aus Eisen und Ton werden folgendermaßen beschrieben. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Eisen und Ton, Moment, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und jetzt habe ich es, und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, es wird ein zerteiltes Königreich sein. Das heißt, was wird vorhergesagt? Es wird zerteilt. Dann wird gesagt, genau, hier haben wir die Teilung. Das Römische Reich ist nicht durch eine große Macht besiegt worden, es ist einfach in sich zerfallen. Es ist einfach an seiner Unmoral, ja, es ist einfach zerfallen. Durch die Völkerwanderung ist es einfach in diese vielen, vielen Länder zerfallen. Und das sind die Grundlagen für das moderne Europa. Und dann heißt es hier weiter, dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes Reich sein, zum Teil ein schwaches Reich. Und dann heißt es, und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. So wie sich Eisen und Ton nicht mengen lässt. Was uns Daniel hier vorhersagt, er sagt, es kommen vier Weltreiche mit einem gigantischen Einfluss. Aber nach dem vierten kommt kein fünftes, sondern das vierte wird einfach in sich zerfallen und eine zerteilte Welt hinterlassen. Und sie werden versuchen, diese Welt zusammenzuführen, wieder unter eine Herrschaft zu bringen. Aber es wird nicht gelingen. Es hieß gerade, wir haben gelesen, sie werden versuchen, durch Heiraten sich miteinander zu vermischen. Hier haben wir ein Bild vom Schloss Frederiksborg in Dänemark. Und da haben wir dieses Gemälde, das die Königshäuser Europas darstellt. Es zeigt sehr anschaulich, dass sie eigentlich alle miteinander verwandt sind. Die können alle Onkel und Tante zueinander sagen, weil die sind wirklich alle miteinander verwandt. Sie haben früher versucht, durch Hochzeiten politische Bündnisse zu schließen. Das heißt, irgendwie dadurch, dass sie die Königshäuser miteinander verheiratet haben, haben sie versucht, eine Einheit zu bilden. Und es hat nicht geklappt. Wie viele haben es nicht versucht, Europa zu einen? Karl der Große hat es probiert, Napoleon hat es probiert, Adolf Hitler hat es probiert. Und die Bibel sagte ganz klar, sie werden doch nicht aneinander festhalten. Wer diese Prophezeiung kannte, der weiß schon seit vielen Jahren, dass die Zerteilung, die nach dem Römischen Reich kommen würde, nicht mehr zusammenführen wird. Sie werden nicht aneinander festhalten. Und was bedeutet der Stein? Ganz am Schluss haben wir gelesen, es kam ein Stein und traf dieses Bild an den Füßen und hat dieses Bild vernichtet. Und wir finden die Antwort hier in Vers 44. Es heißt hier, aber zur Zeit dieser Könige, also in der Zeit, in der die Nachfolger Roms sozusagen, in der diese zerteilte Welt versucht, zueinander zu finden. Genau in dieser Zeit, das ist unsere heutige Zeit, oder? Wir versuchen, Europa zusammenzuführen, aber es wird nicht gelingen. Es wird nicht gelingen. Auch der Euro wird Europa letztlich nicht vereinen. Die nationalen Interessen sind so groß, dass sich die europäischen Staaten nicht einigen werden auf eine zentrale Regierung. Es wird nicht gelingen. Sie mögen es probieren. Aber die biblische Prophetie sagt voraus, es wird nicht gelingen. In der Vergangenheit ist es immer schief gegangen. Es geht heute gerade schief und es wird in Zukunft schief gehen. Und in dieser Zeit, heißt es hier, wird der Gott des Himmels sein Reich aufrichten. Ein Reich, das nimmermehr zerstört wird. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Es selbst wird ewig bleiben. Wovon ist hier die Rede? Die Bibel, wenn die Bibel in die Zukunft schaut, sieht sie kein tristes Bild. Wenn die Bibel in die Zukunft schaut, sieht sie den Höhepunkt der Weltgeschichte, nämlich dass Jesus wiederkommt. Die Bibel sagt, dass Gott sein Reich aufrichten wird. Und dieses Reich, es wird nicht zerfallen. Und dieses Reich wird kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und wir werden morgen und am Mittwoch uns mit diesem Thema beschäftigen. Wie wird das sein, wenn Jesus wiederkommt? Was sagt die Bibel darüber? Wie können wir uns das vorstellen? Und was hat das heute mit mir zu tun? Und wie nah sind wir schon dran? In welcher Zeit leben wir eigentlich? Wenn wir uns dieses Bild anschauen, wissen wir, wir leben nicht mehr in der Zeit des Kopfes oder der Beine oder der Knöchel. Wir leben in der Zeit der Fußspitzen. In der Zeit, in der Gott gesagt hat, ich werde mein Reich aufrichten. Wenn in dieser Welt alles drunter und drüber geht, sagt Gott, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. ich werde mein Reich aufrichten. In meinem Reich gibt es keine Atomkraftwerke, in meinem Reich gibt es keine Kriege, keine Krankheit, keine Ehescheidung, kein Krebs. Ich werde was Neues bauen. Ich habe vorhin gesagt, meine Kinder haben eine Zukunft. Wissen Sie, warum ich mir da so sicher bin? Nicht, weil ich so ein Optimist bin, zu glauben, dass die Wissenschaftler irgendwie die Kurve doch noch kriegen. Ich glaube, wir kriegen die Kurve nicht mehr auf dieser Welt. Aber ich weiß, dass Gott, der all das vorhergesagt hat, versprochen hat, ein neues Reich zu schaffen. Ich freue mich auf diese Zeit. Ich freue mich, in einer Welt zu leben, in der es all das, was diese Welt so bitter und krank macht, nicht mehr geben wird. Meine Kinder haben eine Zukunft. Ich möchte mit Ihnen zurückgehen in die Geschichte. Mehr als 60 Jahre zurück. Der Zweite Weltkrieg hat Europa erschüttert. Adolf Hitler hatte versucht, ganz Europa unter seine Vorherrschaft zu bringen. Es hat nicht geklappt. Er ist gescheitert. Gott sei Dank ist er gescheitert. Und es war schrecklich. Er hat ganz Europa in Schutt und Asche gelegt. Und in dieser Geschichte, mit der ich heute schließen möchte, geht es um den englischen König George den VI. Die Menschen fragten damals, wie es gehen wird. Es war der 8. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ging vorbei. Und die Leute, sie standen erschüttert vor einem europäischen Trümmerhaufen. Und sie fragten sich, wie soll das weitergehen? Was wird die Zukunft bringen? Und als das Jahr zu Ende ging, das Jahr 1940, hat King Georg der VI. Eine Weihnachtsansprache gehalten. Die Menschen hatten Angst vor der Zukunft. Und was die Leute damals nicht wussten, der König litt damals selbst schon an einem schlimmen Krebsgeschwür. Und er hielt eine Neujahrsansprache oder eine Weihnachtsansprache, um den Leuten Mut zu machen, Mut für das neue Jahr. Und er sagte, in poetischen Worten, ich sagte zu dem Mann am Tor des Jahres, gib mir ein Licht, damit ich sicher im Unbekannten gehen kann. Er sagte zu mir, geh hinaus in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das wird besser sein als das Licht und sicherer als das Unbekannte. Er sagte, Gott, gib mir ein Licht. Ich möchte sehen, was die Zukunft bringt. Und er sagt, geh hinaus in die Dunkelheit. Leg deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als all das Wissen um die Zukunft. Wir wissen nicht, was die Zukunft wirklich bringt. Wir wissen, dass Gott es weiß. Und wenn Gott uns Dinge zeigt über die Zukunft, und da schließt sich der Bogen unseres Themas, dann nicht nur, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um uns einzuladen, dass wir unsere Hand, übertragen gesprochen, in seine Hand legen und uns von ihm führen lassen. Die Zukunft ist für uns absolut unsicher. Aber ich weiß, wir haben einen Gott, der sich interessiert für uns, der die Zukunft kennt, der eine wunderschöne Zukunft vorbereitet. Und heute Abend lädt Gott uns ein, dass wir uns führen lassen von ihm. Vielleicht werden Sie viele Details vergessen von dem, was Sie heute gehört haben. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das eine nicht vergessen. Diese Einladung Gottes. Dass Gott sagt, Mensch, mein Kind, ich möchte dich führen. Leg doch bitte deine Hand in meine. Vertrau mir. Ich möchte dich durch diese unsichere Zukunft führen. Ich kenne den Weg und ich bringe dich an ein gutes Ziel. Und heute Abend, wenn wir miteinander beten, möchte ich Sie bitten, dass Sie mit diesem Gott reden. Ich möchte Sie gleich einladen, dass wir aufstehen und miteinander beten. Und ich möchte in meinem Gebet ein paar Momente still sein. Und ich möchte gern Ihnen die Möglichkeit geben, in der Stille mit Gott zu reden. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie ihm sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte, dass du mich führen kannst. Ich danke dir, dass du mir eine Zukunft schenkst. Ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt zu diesem Gebet aufstehen. Unser guter Vater, du bist so gut zu uns und du kennst uns. Und du schaust tief in unser Leben hinein. Du siehst, was uns in unserem Herzen bewegt, welche Fragen wir haben, vielleicht welche Sorgen oder Ängste, welche Freuden wir haben. Danke, Herr, dass du alles verstehst, sogar die Dinge, die wir an uns selber nicht verstehen. Und danke, dass du ganz klar unseren Weg siehst. Du siehst unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und du siehst auch unsere Zukunft. Und heute Abend, Herr, lädst du uns ein, dass wir dir vertrauen und uns von dir führen lassen. Herr, und in der Stille möchten wir jetzt reden mit dir. Und ich danke dir, dass du jedes stille Gebet erhörst. Danke, Herr, dass du uns Zukunft schenkst und dass dieses Wissen uns heute schon Zuversicht schenkt und uns heute hilft, ein Leben zu führen in Freude, in Geborgenheit, ein Leben, ja, das sich lohnt zu leben. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen und dass du dich für uns interessierst. Im Namen Jesu. Amen.